Die Radio Wissen. Hörsaal.
Alda, heute mit Katja Weber, ich schwöre. Herzlich willkommen im Hörsaal. Und der spricht heute Kiezdeutsch.
Es gibt eine Mauer in Kreuzberg, die, glaube ich, für mich gemacht ist. Da findet man sowas wie Aşkım für Yasemin. Ich liebe dich für immer. Aşkım, türkisches Wort, auch sowas wie mein Schatz. Letzte Schulstunde am Freitag. Yunus flüstert seinem Tischnachbarn zu. A. Ich freue mich schon Wochenende. Oder B. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Hier entstehen neue Sprechweisen, besonders unter Jugendlichen, aber natürlich nicht nur unter diesen. Aber Jugendliche sind immer besonders kreativ mit Sprache, spielen sehr viel mit Sprache. A. Wir gehen gerade Karstadt. B. Wir kommen gerade Karstadt. Das ist eins meiner Lieblings-Graffitis. Das geht los mit Ingo plus Inga. Für mich klingt das nach einsprachig deutschem Hintergrund. Das mag stimmen, vielleicht sind es auch Schweden, wer weiß. Es geht weiter mit Englisch, Love, Friends and Fun. Das ist typisch für Jugendsprache. Das nächste ist Janem und dann kommt das Deutsche, du bist mein Engel.
So steht's geschrieben an einer Mauer in Berlin-Kreuzberg in der Züllichauer Straße. Und die Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese liest solche mehrsprachigen Graffiti neugierig und voller Freude, liefern sie ihr doch neues Material für ihre Forschung. Ihre akademische Karriere hat die Germanistin in einem Forschungsgebiet begonnen, das manchen vielleicht ziemlich öde vorkommt, in der Grammatik. Wie, nach welchem System funktioniert Sprache? Das wollte sie wissen. Und deshalb hat sie das als Wissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Yale University erforscht. Dieses Wissen hat Heike Wiese sicherlich auch weitergeholfen, als sie 2006 als Professorin für die deutsche Sprache der Gegenwart an die Universität Potsdam gegangen ist. Seither beschäftigt sie sich mit Soziolekten, also mit Gruppensprachen. Mit offenen Ohren nimmt sie auf, wie lebendige Sprache von jungen Menschen gesprochen sich verändert, wie sie funktioniert und auch hier wieder, welchen Regeln sie folgt. Ihr Vortrag gibt eine Menge Einblicke in diese Sprache, die Heike Wiese Kiezdeutsch nennt. Aber im zweiten Teil nimmt ihr Vortrag dann eine überraschende Wendung und ihr Forschungsinteresse verlagert sich, gezwungenermaßen muss ich sagen, auf ein ganz anderes Terrain. Welches, das will ich jetzt nicht verraten und lasse den fetten Cliffhanger hier so stehen. Stattdessen kommt hier jetzt Heike Wieses Vortrag, gehört Kiezdeutsch zu uns. Hochdeutsch, Dialekte und sprachliche Abgrenzung. Gehalten hat sie ihn am 6. Januar 2015 am Einstein-Forum Potsdam. Und er bietet uns eingangs eine schöne Lektion Kiezdeutsch.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Als ersten Einstieg fasse ich mal einige Merkmale vom Kiezdeutsch zusammen, die ich als besonders charakteristisch sehe und auf die ich im Folgenden dann noch genauer eingehen werde. Kiezdeutsch, denke ich, hat aus Sicht des Sprachsystems systematische grammatische Merkmale und Regeln und ist in das System des Deutschen eingebettet. Wenn wir uns den Sprachgebrauch angucken, dann ist der Gebrauch von Kiezdeutsch, also wer Kiezdeutsch spricht, nicht gebunden an eine bestimmte Herkunft oder auch eine bestimmte Herkunftssprache. Kiezdeutsch ist Teil eines größeren Repertoires, das heißt, jemand, der Kiezdeutsch spricht, spricht nicht nur Kiezdeutsch, sondern auch anderes. Und es ist mehr oder weniger stark ausgeprägt, je nach Gesprächssituation. Es ist nicht regional gebunden, wie wir das zum Beispiel von Bayerisch, Hessisch und Schwäbisch kennen, sondern es ist an bestimmte Regionen gebunden, die sich auszeichnen durch bestimmte Merkmale, nämlich einen hohen Anteil von mehrsprachigen Sprechern. Wenn wir uns die Spracheinstellungen angucken, wie wird Kiezdeutsch wahrgenommen, was für Einstellungen finden wir gegenüber Kiezdeutsch, dann sehen wir zum einen, dass der Gebrauch von Kiezdeutsch sowas wie eine lokale Identität anzeigen kann. Ich gehöre hierher in einen bestimmten Kiez und zeige das an durch meinen Sprachgebrauch unter Freunden. Von außen gesehen und teilweise auch aus der Sprechergemeinschaft selber haben wir aber auch ganz massiv negative Bewertungen. Das Ganze wird als schlechtes Deutsch angesehen. Diejenigen, die so sprechen, sind in der Wahrnehmung sozial schwach, bildungsfern. Das sind alles Punkte vom System, Gebrauch und aber auch von der Wahrnehmung her, die wir auch von traditionellen Dialekten kennen, die wir genauso auch kennen von Bayerisch, Hessisch und Schwäbisch. Die Frage ist, reicht das für eine Einordnung als deutscher Dialekt im Fall von Kiezdeutsch? Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist das eine relativ unspektakuläre Frage, die man, denke ich, ganz gut bejahen kann. Wir haben diese Merkmale, damit ist das ähnlich wie ein Dialekt. Heute will ich Ihnen kurz nochmal diese Aspekte auch zeigen, was ich damit meine, Sprachsystem, Sprachgebrauch, diese Einbettung von Kiezdeutsch, aber vor allem auch etwas aus der öffentlichen Diskussion zeigen, und zwar besonders ein Aspekt, wo ich denke, das ist noch was ganz Interessantes, was über die sprachwissenschaftliche Wahrnehmung hinausgeht und was wir in der öffentlichen Debatte auch ganz gut lernen können über den Zusammenhang von Sprache und Identität, die Einordnung von Sprache und von Sprechern, was darf eigentlich ein deutscher Dialekt sein und was nicht, wer darf deutscher Dialektsprecher sein und wer nicht. Gucken wir uns kurz den Hintergrund an. Mehrsprachigkeit in Deutschland heute. Laut Zensus hat ein Fünftel der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund. Der Begriff ist sehr problematisch, aber es ist das Einzige, was gezählt wird. Mehrsprachigkeit, Sprachkenntnisse werden nicht gezählt in der Erhebung. Das heißt, das ist alles, was wir haben an Zahlen. Man kann natürlich auch von Migrationshintergrund darauf schließen, dass das in etwa einhergeht mit Mehrsprachigkeit. Ist natürlich nicht 1:1, das können wir einfach nicht sagen. Aber das sind so die besten Zahlen, die wir haben. Laut der letzten Erhebung wächst etwa die Hälfte der unter 18-Jährigen im urbanen Raum in mehrsprachigen Familien auf. Das ist also jetzt kein Randphänomen in Deutschland. Was hier entsteht, sind eben mehrsprachige Sprechergemeinschaften. Wir haben sehr viele Mehrsprachige im urbanen Raum, in manchen Vierteln mehr, in anderen weniger, die auch ihren eigenen Sprachgebrauch untereinander entwickeln können. Und das meine ich mit Kiezdeutsch. Hier ein Beispiel, das habe ich auf dem Spielplatz in Kreuzberg gefunden, als ich mit meinen Töchtern unterwegs war. Das ist eines meiner Lieblings-Graffitis. Das geht los mit Ingo plus Inga. Für mich klingt das nach einsprachig deutschem Hintergrund, das mag stimmen, vielleicht sind es auch Schweden, wer weiß, aber das wäre so meine erste Assoziation. Es geht weiter mit Englisch, Love, Friends and Fun, das ist typisch für Jugendsprache. Das nächste ist Janem und dann kommt das Deutsche, du bist mein Engel. Janem, wer hat das erkannt? Ja?
Liebe.
Genau, und ist Ihnen auch was an der Schreibung aufgefallen? Kommt aus dem Türkischen, heißt mein Schatz, könnte man es vielleicht übersetzen, wörtlich sowas wie meine Seele. Fällt ihm was an der Schreibung auf?
Ist das mit I-Punkt?
Genau, der I-Punkt ist aus Sicht des Türkei-Türkischen falsch. Ne? Ja. Aus Sicht des Deutschen ist ja völlig richtig, wir haben nun mal kein I ohne Punkt. Das heißt, genauso wie ich Büro mit Ü schreibe, was aus Sicht des Französischen auch völlig absurd wäre, schreibe ich hier Janem mit I-Punkt. Das heißt, das ist ein Fremdwort, was integriert ist, ne? Ist in das deutsche Schriftsystem integriert. So, finde ich, sehe ich in diesem kurzen Graffiti eine ganze Menge über Mehrsprachigkeit, über Integration von sprachlichen Elementen. Das finden Sie ganz häufig. Es gibt eine Mauer in Kreuzberg, die, glaube ich, für mich gemacht ist. Da findet man sowas wie Aşkım für Yasemin, ich liebe dich für immer. Aşkım, türkisches Wort, auch sowas wie mein Schatz. Ne? Das ist ein bisschen schwer lesbar. Das ist wieder Canım, auch mit I-Punkt. Ich werde dich auf immer und ewig lieben, versprochen. Daniel liebt Birjan. Wir haben Liebesgrüße auf Französisch, auf Schwedisch, auf Griechisch. Und wir sind ja immer noch in Berlin. Das heißt, finden Sie auf insgesamt vielleicht 20 Metern eine Mauer. Das heißt, was man über Kreuzberg wissen sollte, hier ist viel Liebe. Das steht allerdings manchmal auch zur Debatte. Das ist kein spezifisch deutsches Phänomen, dass sich hier so ein neuer Sprachgebrauch, Dialekt entwickelt, sondern diese neuen urbanen Dialekte, die finden wir in ganz Europa und auch in anderen Kontinenten. Ich konzentriere mich hier auf Europa, weil wir stärkere Ähnlichkeiten haben. Was wir in Europa haben, wir haben mehrsprachige urbane Kontexte, die sehr vielfältig sind. Hier entstehen neue Sprechweisen, besonders unter Jugendlichen, aber natürlich nicht nur unter diesen, aber Jugendliche sind immer besonders kreativ mit Sprache, spielen sehr viel mit Sprache. Wir haben immer Sprecherinnen unterschiedlichen Hintergrunds, das ist ganz interessant, auch der Majoritätssprache. Das heißt, das sogenannte Multicultural London English sprechen auch einsprachig Englische, britische, Londoner Jugendliche und Kiezdeutsch sprechen auch einsprachig deutsche Jugendliche. Es entstehen jeweils neue Varianten der Landessprachen. Untersucht wurde das in sehr vielen europäischen Ländern. Ich habe Ihnen hier einfach mal aufgelistet, die in denen besonders große Projekte hierzu gemacht wurden, einfach mal zur Einbettung. Zur Begrifflichkeit, die wurden teilweise bezeichnet als Multi-Ethnolects, um zu betonen, dass unterschiedliche Ethnien hier beteiligt sind. Also Kiezdeutsch spricht man nicht nur, wenn man türkischer Herkunft ist, sondern auch, wenn man arabischer oder einsprachig deutscher oder sonstiger Herkunft ist. Die wurden bezeichnet als neue Dialekte. Diesen Begriff werde ich auch verwenden. Das sind einige Kollegen aus Großbritannien. Oder auch als neue urbane Umgangssprachen einfach generell. Das ist ein Vorschlag von Ben Rampton, der sagt, damit will er auch bezwecken, ich übersetze kurz das Zitat, die Art von urbaner Sprache zu normalisieren, die wir untersuchen, und sie damit aus den markierten Randgebieten herauszubringen, nicht nur in der Soziolinguistik, sondern vielleicht auch in dem normativen öffentlichen Diskurs. Das Gleiche, denke ich, ist auch ein Nebeneffekt dessen, wenn wir Kiezdeutsch, diesen Begriff, benutzen für diesen neuen deutschen Dialekt. Als ich den Begriff Kiezdeutsch vorgeschlagen habe, und der stammt nicht von mir, sondern von Sprechern, die ich interviewt habe, als ich den für die Diskussion vorgeschlagen habe, war zu dem Zeitpunkt der Begriff Kanaksprach ganz verbreitet. Und zwar nicht nur in unflätigen Beschimpfungen, sondern auch als vermeintlich neutraler Begriff. Ich denke nicht, dass der neutral ist. Wenn wir uns Kanaksprach angucken, dann haben wir einmal massiv negative Stereotypisierung. Das heißt, das sind einfach Schimpfwörter, das ist eine ganz negative Evaluation. Wir haben ganz unabhängig davon, aber auch von der Semantik her, eine Charakterisierung der Sprecherin als Ausländer. Kanak ist ein Schimpfwort gegenüber Ausländern. Und das Zweite, das Sprachgebrauch als eine separate Sprache, Sprach. Das heißt, das wäre eine eigene Sprache, die von Ausländern gesprochen wird und die massiv abgewertet wird. Ich denke, keine dieser Aspekte kann das Phänomen erfassen. Wenn wir dem Kiezdeutsch gegenüberstellen, dann ist es kein abwertender Begriff. Kiez, dialektal berlinisch. Man hat eine integrative Perspektive auf das Wohngebiet. Es geht um den Kiez, es geht nicht um eine bestimmte Gruppe, die ich dann auch noch als Ausländer abschieben möchte. Und ich charakterisiere diesen Sprachgebrauch als Alltagssprache, was gut erfasst, dass das ein Sprachgebrauch, eine Umgangssprache ist, die untereinander gesprochen wird. Und als Teil des Deutschen. Es ist Kiezdeutsch, nicht eine Kiezsprach oder so. Das stößt bei den richtigen Leuten auf Kritik, würde ich mal sagen. Hier ist nochmal, das ist auch wieder der Paulwitz, heißt der, ne? Das ist so eine selbsternannten Sprachschützer. Kritisiert dieses mittlerweile positiv besetzte Wort Kiez. Sie schafft damit eine angenehme Grundstimmung, die mit dem Wort Kanaksprach kaum möglich ist. Und das wird als negativ gesehen. Das darf nicht angenehm gesehen werden. Im WDR-Radio wird das so, dass Sie, damit waren die Sprecher, Sprecherinnen gemeint, nennen es Kiezdeutsch und sprechen von einem Dialekt. Aber würden Mittelschichtskinder das nicht als Türkensprache bezeichnen? Ich finde, hier wird ganz durch, das ist nicht so polemisch wie in dem, deutsche Sprachwelt, aber hier wird ganz deutlich, wo hier die Grenzen gesehen werden, und ich werde auf diese Dichotomie, diese Zweiteilung nochmal eingehen. Nämlich, die Sprecherinnen sind also keine Mittelschichtskinder, anscheinend nie nach diesem, wird hier impliziert. Und diese Mittelschichtskinder distanzieren sich nach diesem Zitat davon und nennen das Türkensprache, eine eigene Sprache und eine Sprache, die nur einer bestimmten Ethnie zugeordnet wird. Und diese Ethnie nenne ich eben nicht Deutsch, ganz unabhängig davon, dass die Sprecher normalerweise in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, sondern die bezeichne ich als Türken und eine eigene Sprache. Das nur zum Einstieg. Lassen wir uns einfach mal ein paar sprachliche Befunde angucken. Ich habe hier nur so als erstes Beispiel mal kurze Transkripte, Gespräche unter Freundin. Kitko ist das Kiezdeutsch-Korpus. Da haben wir Gespräche aufgenommen, oder Jugendliche haben sich selber im Gespräch mit ihren Freunden aufgenommen. Da gibt es einiges, zum Beispiel dieses grün gedruckte, verschiedene neue Wörter. Das können Fremdwörter sein, wie Abu, gibt es in südtürkischen Dialekten, auch im Arabischen, bedeutet so viel wie Ey. Oder neue Wortbildung, ich und schwöre zusammengefasst als Bekräftigung, so ähnlich wie wir das schon mit glaube ich zum Beispiel haben. Es gibt neue Aussprachebesonderheiten, Misch statt mich. Und es gibt einiges an Grammatik. Unterschiedliche Arten von Wortstellung, und an manchen Stellen haben wir keinen Artikel oder Präposition, wo wir es im Standarddeutschen hätten. Die grammatischen Sachen möchte ich mir mit Ihnen mal angucken, aber die sollen Sie rausfinden. Ich habe eine kleine Grammatikstunde vorbereitet. Ich gebe Ihnen jetzt immer einen Kontext, und dann kriegen Sie mehrere mögliche Sätze, die sich grammatisch unterscheiden. Und Sie müssen sagen, welcher am besten passt. Ich glaube nämlich, dass Sie Kiezdeutsch ganz gut können. Sarah geht mit ihrer Freundin shoppen. Sie beschließen zuerst, in ein Schuhgeschäft zu gehen.
Shoppen.
Sarah sagt, danach, ich will kaufen eine Hose. B. Danach, ich will eine Hose kaufen. C. Eine Hose, ich will danach kaufen. Wer ist für A? Wer denkt, A klingt am besten?
Als Kiezdeutsch.
Was klingt am besten von den dreien? Es ist alles kein Standarddeutsch. Das haben Sie sicher schon gemerkt. Es ist alles umgangssprachlich. Und es passt alles in Kiezdeutsch. Wer findet von A, B und C A am besten? Mhm. Wer findet B am besten? Und wer findet C am besten? Die Mehrheit hat gewonnen.
Und die Mehrheit der Hände ging bei Option B in die Luft. In korrektem Kiezdeutsch würde Sarah also sagen, danach ich will eine Hose kaufen. Obwohl im Einstein-Forum Potsdam nur wenige Menschen zu sprachwissenschaftlichen Abendvorträgen kommen, die selbst Kiezdeutsch sprechen, wissen doch offenbar viele von Ihnen und auch viele von uns, wie der Dialekt funktioniert, nach welchen Regeln sich der Satzbau richtet. Welche das sind, das führt Heike Wiese, Professorin für deutsche Sprache der Gegenwart, jetzt weiter aus. Ach ja, und ihr habt sicherlich bemerkt, die Rednerin zeigt während ihres Vortrages Bilder, aber erläutert und erklärt die meistens so gut, dass auch wir Hörenden alles mitbekommen. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann melde ich mich nochmal.
Wenn ich sage, es ist Kiezdeutsch, heißt es, es wird in Kiezdeutsch gebraucht. Die Regel dahinter? Ich muss das Verb nicht an die zweite Stelle stellen, wie im formellen geschriebenen Standarddeutschen. Danach will oder ich will oder eine Hose will, aber Hauptsache will an der zweiten Stelle. Sondern es kann auch an der dritten Stelle stehen. Aber nur das flektierte Verb, nicht ich will kaufen zusammen. Das ist kein Subjekt-Verb-Objekt, wie wir es aus dem Fremdspracherwerb kennen. Und nicht, es darf nicht irgendwas vorne stehen, sondern ich brauche erst das Adverbial, dann das Subjekt und dann kommt das Verb. Die Regel kennen fast alle von Ihnen, darum haben sich die meisten gemeldet. Das heißt, auch wenn alles nicht Standarddeutsch ist, hatten Sie doch schon ein Gefühl dafür, was ganz gut passt. Und zwar, weil das ganz gut ins Deutsche passt. Das Ganze ist nicht wirklich exotisch, das ist eher oldschool. Und deshalb kennen Sie das auch. Das gab es schon im 15. Jahrhundert. Da haben wir sowas wie, danach die edle Königin fuhr von Ofen, eine Stadt in Ungarn und so weiter. Danach dann das Subjekt. Wir haben es auch im heutigen Deutsch noch viel, im Berlinischen sicher auch, aber Sie haben es auch sonst. Das hier ist aus dem Tübinger Korpus des Deutschen. Da sollten Leute am Telefon Geschäftstreffen, Geschäftstermine vereinbaren. Die sagen ständig sowas wie, jetzt, ich wollte Sie treffen, dann wir reservieren zwei Einzelzimmer. Die halten sich immer an diese Regel, die wir eben gemeinsam rausgefunden haben. Ich habe es schon bei Vorträgen von Kolleginnen gehört. Wir alle benutzen das, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Sie hören das ständig, auch wenn Sie es vielleicht nicht merken. Man merkt es immer erst, wenn man was Exotisches erwartet.
Das, darf ich mal einhaken? Das ist aber die typische Satzstellung vom Englischen.
Nee, die Englische wäre, danach ich will kaufen eine Hose. Nicht, danach ich will eine Hose kaufen. Nee.
Jetzt wollte ich sie treffen.
Now I wanted to meet her. Jetzt wollte treffen, jetzt ich wollte treffen sie. Das ist es genau, es ist kein SVO. Wir haben die deutsche Satzklammer, das heißt wollte, treffen. Ich will morgen mit viel Freude, wie jeden Mittwoch, meinen Mann treffen. Das geht im Englischen gar nicht. Und das haben Sie aber in Kiezdeutsch und wie in jedem deutschen Dialekt.
Aber sagen Sie, kann das nicht vielleicht auch mit der mündlichen Sprache zusammenhängen, dass ich genau an der Stelle Pause mache?
Nee, genau, könnte, ist aber nicht so. Dafür gibt, also für das obere, das ist nicht mündlich, das ist schriftlich, klar, 15. Jahrhundert. Die unteren sind mündlich, aber transkribiert und da sieht man, wo Pausen sind. Sie können nach jetzt eine Pause haben, haben Sie aber normalerweise nicht. Dann kommt die nächste Aufgabe an Sie. Zwei Freundinnen laufen den Cottbusser Damm lang. Sie treffen eine dritte, die fragt, was sie gerade machen. Sie erzählen ihr. A, wir gehen gerade Karstadt. B, wir kommen gerade Karstadt. Wer ist für A? Wer ist für B? Ja, Sie haben es wieder richtig gewusst. Wir gehen gerade Karstadt. Das heißt, ich kann bei Ortsangaben Artikel und Präpositionen weglassen. Das brauche ich nicht so zu machen wie im Standarddeutsch. Ich kann es, wird auch oft gemacht, aber ich muss nicht. Aber immer nur, wenn die Ortsangabe das Ziel ist oder der Ort. Immer nur bei wohin oder wo. Nicht bei woher. Da dürfen Sie es nicht tun. Nächste Frage. Letzte Schulstunde am Freitag. Yunus flüstert seinem Tischnachbarn zu. A. Ich freue mich schon Wochenende. Oder B. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Wer ist für A? Wer ist für B? Ganz genau, Sie hatten wieder recht. Hier gibt es keine Abweichung. In unseren Daten niemand. Und da sind viele, die türkisch-deutsch mehrsprachig sind. Der Grund ist, weil das hier eine funktionale Präposition ist. Dieses auf ist ja nicht örtlich. Das gibt mir nicht an auf dem Wochenende, ne, wie auf dem Tisch oder so. Sondern das hat eine rein grammatische Funktion. Die grammatischen Präpositionen, die haben Sie immer. Wir haben keinen einzigen Fall gehabt, wo eine grammatische Präposition weggefallen ist. Wir in Potsdam und auch Berlin sind ja einige Härten gewohnt vom ÖPNV. Und da finden wir öfter solche Schilder. Das hier ist von meinem Büro am Neuen Palais gewesen. Und da geht es um Fahrten, die Bahnhof Charlottenhof enden. Das ist nicht am Bahnhof. Ne? Das heißt, da haben wir es auch schon im Schriftlichen. In der Zeitung finden Sie das ständig. Ne? Als es diese S-Bahn-Chaos gab, da habe ich nur noch Funde gehabt in der Zeitung. So ständig was ausschneiden. Das ist ganz üblich. Besonders bei Ortsangaben, wo es um Haltestellen geht, also sozusagen Haltestellendeutsch. Ne? Aber von der Struktur ist das nichts anderes als, wir sind Kotti, das habe ich im Café in Kreuzberg gemacht. Das ist auch nicht, wir sind am Kotti, sondern wir sind Kotti. Und genauso halten die Fahrten Bahnhof Charlottenhof. Das ist nicht wirklich neu, besonders wenn es um diese Haltestellen geht. Hier etwas von 1932. Da beschwert sich jemand dem Zeitgeist angemessen über die Entartung der Sprache, ein gewisser Otto Briegleb. Gucken Sie sich den untersten Absatz an, diese Vs sind im gedruckten Buch, so das solle meisten, hier ist was ausgelassen. Ne? Da beschwert er sich, auf dem Bahnhofe hört man, fährt der Zug Berlin. Nein, der Zug fährt Hamburg. In der Straßenbahn, ich will Friedhof fahren. Das ist also knapp 100 Jahre alt, zumindest seit knapp 100 Jahren schon so deutlich, dass sich die damaligen Sprachschützer auch schon darüber aufgeregt haben. Es ist also nicht wirklich was Neues, es passt ganz gut ins Deutsche. Gucken wir uns noch ein Beispiel zur Aussprache an. Es geht hier um die Koronalisierung, das sogenannte die Veränderung von Ich zu Isch. Auch das ist ja nicht jetzt spezifisch Kiezdeutsch und ganz exotisch, und das gibt es nur in Kiezdeutsch. Das ist ganz verbreitet im gesamten mitteldeutschen Dialektbereich. Im traditionellen Berliner Dialekt angeblich nur vereinzelt. Sie alle kennen nüscht. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es wirklich so vereinzelt ist. Hier habe ich ein sehr nettes Zitat, das mir eine Mutter aus Mariendorf, Berlin-Mariendorf, dickstes Berliner Dialektgebiet.
So, hier muss ich mich nochmal einschalten. In Heike Wieses Vortrag gehört Kiezdeutsch zu uns und erklären, worüber die Zuhörer im Einstein-Forum Potsdam so gelacht haben. Heike Wiese hat die Frage einer Sechsjährigen an die Wand projiziert. Ein Zitat, und das geht so: Mama, schreibt man Tisch mit dem Sch aus Frosch oder mit dem Sch aus Milch? Weil eben offenbar die Lehrer und Lehrerinnen des Mädchens aus Berlin-Mariendorf zumindest in der gesprochenen Rede auch der Milch ein Sch verpassen und sie somit zur Milch machen. Jetzt aber weiter mit Heike Wiese.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Die Familie stammt selber nicht aus Berlin, die sprechen zu Hause nicht so, aber alle Lehrerinnen sagen konsequent eine Milch. Und dann wissen die Kinder nicht mehr genau, welches Sch ist denn das jetzt gerade.
Sie sagen auch gucken. Wo gucken hingehört?
Das gehört da nicht hin. Man sagt gucken.
Dann schreibt man doch am besten auch gucken.
Sehe ich auch so, genau. Ja. Sollte man machen.
Die Diskrepanz zwischen Schreiben und Sprechen scheint mir doch völlig normal zu sein.
Absolut.
Aber ein abgeschliffenes Deutschland.
Aber in meinem Dialekt hieß es nie Milch. Da wäre es immer Milch.
Und kein neues.
Nee, genau. Wie gesagt, diese bloßen Ortsangaben, die haben Sie 1932 offensichtlich schon ganz verbreitet. Dieses Ich statt Ich kennen Sie genauso. Was wir also jetzt gefunden haben, sind im Sprachsystem diese systematischen Merkmale und Regeln, die Einbettung in das System des Deutschen. Was ich Ihnen so als einige Highlights aus dem Sprachgebrauch zeigen will, ist, was hier gelb unterlegt habe, Kiezdeutsch ist Teil eines größeren Repertoires. Und es ist mehr oder weniger stark ausgeprägt, je nach Gesprächssituation. Das heißt, ich bin wie auch andere Dialekte, benutze ich das gezielt. Ich kann ja auch in Bayern ein ganz breites Bayerisch sprechen, wenn ich zu Hause bei meiner Mutter auf dem Dorf bin und dann ein stärker eingeschränktes, stärker standardnahes, vielleicht noch so ein Standarddeutsch mit leichten bayerischen Einklängen, wenn ich im Geschäft bin oder wenn ich überhaupt nicht mehr in Bayern bin, ne, in formellen Situationen. Und genauso haben Sie es auch bei Kiezdeutsch. Am Ende werde ich dann nochmal auf die Spracheinstellungen kommen. Wenn Sie sich die öffentliche Diskussion angucken, dann haben Sie oft den Eindruck, Kiezdeutsch wäre ein Monorepertoire. Es wäre es eins, wenn ich Kiezdeutsch kann, kann ich nur Kiezdeutsch. Es gibt sonst nichts anderes. Ganz explizit ja in einigen, zum Beispiel in dieser E-Mail-Zuschrift, die ich bekommen habe, die Mehrheit der Dialektsprechenden ist nicht in der Lage, Hochdeutsch zu reden. Oder ein Sachse oder Bayer kann sich mit Ihnen auf Hochdeutsch unterhalten, die Kallax-Park-Artisten nicht. Leserkommentar online. Das sind diese Online-Leserkommentare, was für ein Leserbrief war, das können Sie ja jetzt online sagen. Da erzählt jemand, die Jugendlichen sprechen das nicht nur untereinander, die können bloß nicht schnell genug wechseln. Die können das nicht mehr. Das heißt, die sind sozusagen gefangen in diesem Kiezdeutsch, so das Bild, was sich daraus ergibt. Wenn wir uns angucken, was wirklich die Befunde sind, nicht die Meinung oder die Einstellung, die ich gegenüber diesem Dialekt und seinen Sprechern habe, sondern was finde ich wirklich, dann finden wir Folgendes. Wir haben Fotos gemacht vom fiktiven Verkehrsunfall, haben das Verkehrsunfall nachgestellt, eine Autofahrerin fährt eine Radfahrerin an, es ist nicht viel passiert. Diese Fotos Jugendlichen gezeigt in Kreuzberg, er sagt, stell dir vor, du siehst das, du hast es jetzt gerade gesehen, als Fotos, um denen extra nichts sprachlich vorzugeben. Jetzt nimm mal dein Handy in die Hand, und ruf mal deine Freundin an, tu mal so, als ob du ihr das erzählst. Erzähl das mal am Handy. Und jetzt schreib ihr mal eine SMS darüber. Ne? Also ich habe das gerade gesehen und schreib ihr mal eine SMS, zeigt die uns. Und jetzt stell dir vor, ich wäre eine Polizistin und du bist Zeugin dieses Unfalls und du erzählst mir das jetzt. Erzähl mir das jetzt mal. Und jetzt schreib's mal als Polizeibericht auf. Ne? Schreibst diesen Zeugenbericht. Gut, das heißt, wir haben einmal schriftlich, SMS, Polizeibericht, einmal mündlich, Gespräch mit dem Polizisten, Telefonat mit der Freundin. Wir haben es einmal formell, die beiden Polizeigeschichten, und einmal informell mit den Freunden. Und da kriegt man ganz interessante Sachen. Da kriegt man sowas wie, ich habe gerade einen Unfall gesehen in der SMS. Wenn Sie das einem Deutschlehrer, Deutschlehrerin zeigen, dann würde die erst mal, wer hat denn die unterrichtet? Neunte Klasse ist das hier, neunte, zehnte Klasse. Die können Groß- und Kleinschreibung nicht, die können hier die Flexion des Deutschen nicht. Ist ja ein Unfall, ne? Aber das ist die SMS. Genau derselbe Schüler schreibt, am Donnerstag, den 17.11. habe ich einen Unfall miterlebt. Der sagt, oder die sagt, ich stand so da bei Ampel, sag Gott, na, kann kein Deutsch, sagt dann aber zu mir als Polizistin, ich stand an der Ampel zwischen der Groß-Behrens-Straße und dem Tempelhofer Ufer. Das heißt, wir haben diese massiven Unterschiede, je nach Situation. Und das sind kontrollierte Daten. Das sind Kreuzberger Schüler an ganz normalen Kreuzberger Schulen, Sekundarschulen, Gymnasien, die solche Unterschiede gemacht haben. Das ist eigentlich nicht wirklich überraschend. Das machen wir ja alle. Ich spreche jetzt auch anders als beim Bier mit Freunden. Das wäre völlig unangemessen, wenn ich, sagen wir, reingehe, Hallöchen. Das passt überhaupt nicht. Trotzdem sage ich vielleicht manchmal Hallöchen. Das ist aber in einer anderen Situation. Und genauso machen die das natürlich auch. Jeder Sprecher macht das. Wir hatten bloß den Eindruck, man muss es zeigen, weil das nicht wirklich bekannt zu sein scheint. Hier ist eine Studie, die ich mit einer Doktorandin jetzt gerade durchgeführt habe, wo ich Ihnen das nochmal etwas länger zeigen möchte. 60-jähriger Sprecher, SMS an seinen Freund. Ne?
Die Sprachwissenschaftlerin Wiese hat diese SMS an die Wand projiziert. Und die ging so. OMG, Alter, gerade eben kam so ein Auto und dann direkt so eine Fahrradfahrerin. Alter, die wurde miese angefahren, sie liegt gerade todes auf Boden. Dann hat Heike Wiese als Audio eingespielt, wie dieser 16-Jährige den Unfallhergang seinem Kumpel in direkter, also in mündlicher Rede geschildert hat, auch das mit einigen Abweichungen vom Standarddeutsch und mit einigem Alter und ich schwöre angereichert. Dann folgte der schriftliche Polizeibericht, also aus der Sicht des 16-Jährigen, und der lautete vom Kiezdeutschsprecher selbst verfasst so. Vorgestern, am 14.01.13, wurde eine Frau um ca. 16 Uhr an der Karl-Marx-Straße angefahren. Die Fahrradfahrerin hat in dem Moment telefoniert und wurde von einer unvorsichtigen Autofahrerin angefahren und fiel auf den Boden. Die Autofahrerin kam aus dem Auto und sah sich die angefahrene Frau an. Zu guter Letzt folgte dann noch eine mündliche Schilderung, nicht an den Freund dieses Mal, sondern an die Polizeibeamtin gerichtet. Hier spricht der Kiezdeutschredner regelgemäßes Hochdeutsch, es gibt kaum Abweichungen. Und jetzt hat Heike Wiese wieder das Wort.
Es gab wieder diese massiven Unterschiede. Ne? Ganz große Unterschiede zwischen informell und formell, zwischen mündlich und schriftlich auch, aber das sind nicht die, die ins Gewicht fallen. Bewertet wird das anders. Das heißt, wir haben hier die sprachlichen Fakten. Wenn wir uns dann die soziale Bewertung angucken, dann geht es um Sprachverfall und gerade bei diesen grammatischen, darum habe ich das ausgesucht, weil es so schön zu unseren Grammatikbeispielen passt, ne? Und dann eben auch, ich gehe Schule ist wahrscheinlich ironisch gemeint, auch wenn das Wort ironisch man wohl kaum kennt, da ist wieder diese Bildungsbürgerüberheblichkeit. Ne? Die stehen unter mir, die sind nicht so gebildet wie ich. Darauf werde ich noch zurückkommen. Ich denke, wir haben hier zwei Aspekte. Wir haben bestimmte Ausgrenzung und wir haben bestimmte Ansicht von Hochdeutsch. Wenn wir uns Hochdeutsch angucken, was das wirklich ist, dann ist Hochdeutsch ursprünglich und eigentlich der Begriff für das Deutsch, was dort gesprochen wird, wo man auch Bayerisch spricht. Bayerisch ist Hochdeutsch, ne? Wo es hoch ist. Das ist ein geografischer Begriff. Hochdeutsch ist der Gegensatz zu Plattdeutsch. Plattdeutsch ist, wo das platte Land ist. Ne? Das hier war ursprünglich plattdeutsches Sprachgebiet, ist jetzt zum Hochdeutschen gewechselt, weil auch das Standarddeutsche ein hochdeutscher Dialekt ist. Wir haben aber viele hochdeutsche Dialekte und es geht, wie gesagt, da nicht um eine Bewertung. Das wurde uminterpretiert in einer Art Bewertung, Hochdeutsch als höherstehendes Deutsch. Und alles, was nicht dieses höherstehende Deutsch ist, und damit ist dann plötzlich nur noch dieser eine hochdeutsche Dialekt, das Standarddeutsche, gemeint, das ist dann niedriger stehend. So ist es aber eigentlich nicht. Für uns ist einfach nur wichtig, dass wir zum einen diese Abwertung von Dialekten generell haben, weil die angeblich nicht hochdeutsch sind und jetzt bewertend gemeint, und zum anderen eine Ausgrenzung von Sprecherinnen. Und das zählt doppelt gegen die Kiezdeutschsprecher. Ganz wichtig ist nämlich, was zählt eigentlich als deutscher Dialekt? Wenn wir uns die internationale Linguistik angucken, anglophonen Bereich, Varietät einer Sprache, da ist die regionale Gebundenheit nicht entscheidend. Und auch bei traditionellen regionalen Dialekten haben wir auch immer soziale Aspekte. Ich spreche eben nicht breitestes Sächsisch, wenn ich einen formellen Vortrag halte. Ich spreche zu Ihnen jetzt nicht so, wie ich es aus meiner niedersächsischen Heimat kenne. Ich würde hier immer Garten sagen und nicht Garten. Sagen wir aber zu Hause. Ich sag mal Garten. So spreche ich hier nicht. Das heißt, auch die angeblich regionalen Dialekte sind ja immer sozial auch bewertet. Was wichtig ist für den Dialektbegriff, der heute sehr verbreitet ist, international ist, wir haben eine eigene Dialektgrammatik und das Ganze ist Teil eines, das heißt, wir haben eine Systematik, die hatte ich Ihnen gezeigt, und es ist Teil des Sprachspektrums. Und das ist eben diese Zugehörigkeit und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor in der öffentlichen Debatte. Das schärft nämlich die Frage, wenn ich jetzt Kiezdeutsch als deutschen Dialekt bezeichne, dann sage ich damit ja, dass es zum Deutschen gehört und dass die Sprecher zum Deutschen gehören und dass die Sprecher deutsche Dialektsprecher sind. Das schärft also die Frage, was zählt überhaupt als legitimes Deutsch, was darf sich Deutsch nennen und wer besitzt das? Zum Einstieg aus E-Mails und Leserbriefen, wo es, glaube ich, ganz deutlich wird, worum es in manchen Bereichen, und das deckt nicht die gesamte öffentliche Debatte ab, das ist der Bereich, den ich hier Ihnen vorstelle, weil ich den interessant finde, worum es da geht, wenn jemand plötzlich meint, von deutschen Volksstämmen sprechen zu müssen oder sowas, etwas der deutschen Sprache anverwandt anerkennen, dann kommen wir in ganz bestimmte Diskussion rein, in ganz bestimmte Narrative, und ganz zentral ist hier wird ganz deutlich, wen ich nicht mehr als zu uns gehörig akzeptieren will. Das sind einige Zitate aus einer Diskussion, aus E-Mails, in einer Diskussion auf einen Artikel im Spiegel Online über meine Forschung, der es darum ging, dass Kiezdeutsch ein neuer Dialekt sein könnte, dass es mehrsprachige Sprecher gibt und so weiter. Interessanterweise gab es in demselben Spiegel Online ein paar Jahre vorher schon mal einen ganz ähnlichen Bericht über etwas, das als deutscher Dialekt, neuer deutscher Dialekt bezeichnet wurde, mehrsprachige Sprecher, teilweise Sprachmischung, es wurden einige Beispiele genannt und so weiter. Reaktionen darauf? Positiv, interessiert, der Verein Deutsche Sprache, auch so ein Sprachschützerverein, hat das voll, den ganzen Artikel positiv zitiert auf seiner Website. Es ging aber auch nicht um Kiezdeutsch, es ging um Texas German. Jetzt mögen Sie sagen, Texas German, das ist ja noch nicht mal in Deutschland. Wieso darf das ein deutscher Dialekt sein und Kiezdeutsch, was in ganz Deutschland gesprochen wird, nicht? Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, wer darf deutscher Dialektsprecher sein? Und das darf nicht einfach jeder. Das ist nicht völlig beliebig. Texas German darf das schon. Auch wenn die längst nicht mehr in Deutschland leben, die Sprecher nie in Deutschland gelebt haben, die jetzigen Sprecher. Aber hier regiert das Gesetz des Blutes. Das sogenannte Jus Sanguinis. Das heißt, hier kommt es darauf an, wie verwandt fühle ich mich mit diesen Sprecherinnen. habe ich das Gefühl, die gehören zu uns, die dürfen von uns sein. Das sind die unsrigen oder eben nicht. Und hier haben wir für gerade was Kiezdeutsch angeht einen ganz generellen Kontext mit der Ausgrenzung. Wir haben diese Restriktion, wer darf Deutscher sein, bei der immer noch dieses Blutrecht, denke ich, in den Köpfen ist. Wir sprechen von Deutsch-Türken, Deutsch-Türkinnen und nicht von Turk-Deutschen. Wir sprechen aber von Russland-Deutschen. Wir sprechen von Deutsch-Amerikanern, das sind die, die ausgewandert sind nach Amerika. Das sind dann Amerikaner. Wenn ihre Großeltern aus der Türkei gekommen sind, Eltern und sie selber hier geboren und aufgewachsen, sind sie nach dieser Terminologie immer noch Türken. Das bleiben sie anscheinend 5 Generationen lang. Sie werden nicht deutsch. Ganz lustiges Zitat, so lustig vielleicht im weiten Sinne. Ne? Da klingt das direkt merkwürdig. Der Tagesspiegel spricht von einem afghanischstämmigen Österreicher und einem Deutsch-Türken. Kann nicht sagen, und der türkischstämmige Deutsche, das geht anscheinend gar nicht. Das klingt richtig schon merkwürdig vom Stil her. Man würde immer so eine Zwillingsformel erwarten. Wenn Sie auch nur Türkisch verstehen, sind Sie schon kein Berliner mehr. Da geht es darum, dass ein türkischer Film zum ersten Mal, also aus der Türkei, ein Film aus der Türkei zum ersten Mal seine Premiere in Deutschland hatte. Das ist ja ziemlich spannend. Berlin, die waren alle begeistert, der Regisseur Yılmaz Erdoğan, also auch dieses Yoshak G. kann der Tagesspiegel nicht, ist entzückt. Ich liebe die Berliner und merke, dass die Berliner uns Türken lieben. Zumindest seine Landsleute mit Berliner Wohnsitz. Denn der Film wurde nur in Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Wenn Sie also eine türkische Originalfassung verstehen oder schnell genug Deutsch lesen können, um Untertitel zu verstehen, sind Sie kein Berliner mehr. Dann sind Sie nur noch ein türkischer Landsmann mit Berliner Wohnsitz. Und das muss eben auch dazu gesagt werden, laut Tagesspiegel. Das finde ich ist schon ein sehr extremes Beispiel. Gerade, ich meine, das ist hier kein rechtes Kampfblatt. Wenn wir uns jetzt den öffentlichen Diskurs zu Kiezdeutsch angucken, dann finden wir sehr viel in dieser Richtung. Ich benutze dazu einen Korpus zu Spracheinstellungen. Wir haben einen Korpus entwickelt aus Reaktionen auf Medienberichte zu Kiezdeutsch. Und zwar E-Mails und Online-Leserkommentare gesammelt und die korpusmäßig aufbereitet. Die E-Mails kamen in 2 Wellen, die waren immer an mich gerichtet. 2009 habe ich einen Vortrag auf dem Akademientag gehalten, da kam die erste Welle, und 2012 nach der Publikation eines Buches die zweite Hälfte. Die erste Welle waren alle E-Mails komplett negativ, bei der zweiten Welle 3/4. Die Online-Leserkommentare, da haben wir einfach mal von Januar bis April alles, was man beim Googlen mit Kiezdeutsch finden konnte, an Zeitungsartikeln, Medienartikeln angeguckt und da die Leserkommentare runtergeladen. Das sind über 1300 Kommentare. Ein sehr schöner Querschnitt von Medien. 14 Print, dann internetbasierte öffentliches Fernsehen, in der ARD, Tagesschau kam das. Mit unterschiedlichen Zielgruppen. Generelle Öffentlichkeit, Studierende, der Unispiegel, türkisch-deutsche Community, paar Gruppierungen vom rechten Rand und dann diese Sprachschützer. Wenn man sich das mal anguckt, dann findet man grob insgesamt 4 Topoi, so Hauptthemen, die immer wieder kommen und die man auf der sprachlichen und der generellen sozialen Ebene findet. Auf der sprachlichen Ebene ein Topos gebrochene Sprache. Kiezdeutsch ist eine defizitäre Version des Deutschen, die ist irgendwie fehlerhaft. Ne? Und da kommen dann Zitate wie Fehler, gebrochenes Deutsch, unverständlich, die Sprecher sind dumm, ungebildet. Das zweite, Sprachverfall. Es bedroht das Deutsche. Da wird man sowas wie reduziert, primitiv, ganz oft sowas wie Steinzeit. Die Leute, die so sprechen, sind schlampig oder faul. Und Sie alle kennen diesen Spruch vom das Land der Dichter und Denker. Das kommt immer wieder da. Ne? So, das gegen Kiezdeutsch, im Land der Dichter und Denker. Oder Goethe würde sich im Grab umdrehen. Das ist ganz häufig. Parallel dazu, das Gleiche nochmal auf der generellen sozialen Ebene. Hier geht es jetzt nicht nur um Sprache, sondern jetzt geht es schon direkt an die Sprecher. Die Integrationsverweigerung. Die wollen sich nicht in die Mehrheitsgesellschaft integrieren, sind unwillig oder unfähig, die lehnen gesellschaftliche Werte ab. Und das vierte Topic, die gesellschaftliche Auflösung. Die bedrohen den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Teilweise geht das bis zu so einem Kollege meinte das irgendwie naiv-darwinistischen Bild einer feindlichen Übernahme. Und ganz häufig, auch das werden Sie sicher kennen, armes Deutschland. Armes Deutschland finden Sie relativ häufig in den Daten. Hier 2 Beispiele, müssen Sie nicht in Gänze lesen. Ich muss dazu sagen, wenn da Kitco steht und dahinter Bild, das ist nicht was, was die Bild jetzt als Artikel gedruckt hat, sondern das ist ein Leserkommentar zu einem Artikel im Bild. Das ist, so ist das in dem Korpus annotiert. Was wir ganz stark finden, ist eine starke Ausgrenzung. Aus der Soziologie kennt man das unter dem Begriff Wir-Sie-Dichotomien, also eine Zweiteilung in Wir und Die. Und diese Dichotomie finden wir wieder, generell auf der Ebene sozialer Schichten. Die Sprecher werden immer konstruiert als unterlegen. Die sind Unterschicht, dann haben wir Topos Armut, niedrige Bildung, Aggression, Gesetzesbruch und auch niedrige Kultur. Auf der spezifischen Ebene von Ethnien, Herkunft, ne, werden die Sprecher immer konstruiert als Mitglieder einer Außengruppe, was die Herkunft angeht. Das sind Ausländer. Wir sprechen von Menschen, deren Eltern wahrscheinlich schon zum Großteil schon hier geboren und aufgewachsen sind. Das sind Migranten. Da geht es immer um bestimmte Ethnien. Mein Mann ist Migrant, der stammt aus Großbritannien. Kein Mensch nennt den Migrant. Kein Mensch sagt, unsere Kinder hätten Migrationshintergrund. Der ist doch Engländer. Aber wenn jetzt meine Großeltern aus der Türkei gekommen wären, dann wäre ich noch Migrantin. Es geht um ganz bestimmte Ethnizitäten. Diese xenophoben Untertöne sind teilweise auch sichtbar in den Bezeichnungen. Statt Kiezdeutsch sollte man doch eher sagen. Und dann hier diese Bezeichnungen dafür. Diese Ausgrenzung wird zum Teil ganz stark verstärkt durch solche Ausdrücke von starken emotionalen und auch physischen Reaktionen sozialer Aversion. Also ich finde das abstoßend, widerlich, zum Kotzen, ekelhaft, sowas finden sie relativ häufig. Also so, da wird nicht einfach nur gesagt, irgendwie finde ich, klingt das nicht so toll, sondern da geht es richtig zur Sache. Ne? Das heißt, den Leuten ist es ganz wichtig. Was auch sehr interessant ist, denke ich, ist, teilweise wird so ein pseudo-selbstgemachtes Kiezdeutsch konstruiert in E-Mails an mich oder auch in Leserbriefen. Ne? Das legitimiert die dann zum sprachlich-sozialen Tabubuch. Ich darf jetzt endlich mal schlimme Wörter sagen. Ne? Weil schlimme Wörter ja Teil von Kiezdeutsch sind und hier spreche ich jetzt Kiezdeutsch. Da geht es um Aggression und Gewalt, inklusive Sexualität, sexuelle Bedrohungen, Verstoß gegen gesellschaftliche liberale Werte, wieder sowas, die gehören nicht zu uns. Und dann eben natürlich auch ganz massiv gebrochenes Deutsch. Ich habe ein paar Beispiele, zwei davon E-Mails an mich, aber das eine eben auch, das geht so auch als Leserkommentar durch. Gleichzeitig haben sie viele, gerade bei den Leserkommentaren, die sich beschweren, dass ihre Kommentare gelöscht wurden. Das heißt, das sind die, die durchkommen. Das sind die harmlosen. Die sind okay. Die werden nicht zensiert, weil diese Leserbriefdinge sind natürlich moderiert. Und wie gesagt, das stand nicht in Focus Online im Unispiegel oder Bild, sondern das sind Leserkommentare zu Artikeln, die in Focus Online, Unispiegel, Bild und so weiter standen. Wie gesagt, brauchen Sie wieder nicht alle zu lesen. Ich habe mir einfach mal beispielhaft welche rausgesucht, in denen diese Aspekte zusammengebracht werden, in denen ganz deutlich wird, was ich hier meine, wenn ich sage, ein großer Prozentsatz macht Folgendes oder jenes. Vor diesem Hintergrund können wir dann auf die Frage, wem gehört der Dialekt, sagen, wir haben ja sowas wie einen Stellvertreterrassismus. Das heißt, ich habe ethnische und xenophobe Ausgrenzungen und Abwertungen, die ich auf die sprachliche Ebene verschiebe in diesen Fällen. Es richtet sich eigentlich gegen die Sprecher und Sprecherinnen. Die möchte ich nicht als Teil meiner deutschen Innengruppe haben. Die dürfen nicht Sprecher eines deutschen Dialekts sein. Das schiebe ich dann auf eine sprachliche Bewertung. Das ist nicht spezifisch deutsch. Oben ist ein ganz ähnliches Zitat aus Schweden und unten eins aus den USA. Zu Schweden etwa, in modernen Staaten, wo expliziter rassistischer Diskurs offiziell nicht mehr akzeptiert ist, kann Diskurse zu Sprache oder spezifischer, genauer gesagt, Themen, die zu einer anderen Muttersprache oder zur Standardsprache Ideologie sein, oft benutzt werden, um Immigrant-Außen, andere Gruppen, Außenseitergruppen zu produzieren. Und ähnlich eben in den USA, wo Rasse nicht mehr, wo Rasse jetzt weggenommen wurde aus der Biologie und auf die Sprache abgebildet wurde, weil öffentliche rassistische Ausdrücke einfach zensiert werden. Ne? Darf man trotzdem immer noch kommentieren über die Unterlegenheit oder Unverständlichkeit regionaler Klassen- und Rassendialekte des Spanischen und Englischen. Wir sagen nichts mehr über Farbe, Haare, Lippen, Nasen, andere Körperteile, ne, sondern stattdessen sagen wir etwas über unverständliches oder falsches Englisch. Was hier ganz deutlich wird, wird so ein etwas, was die Soziologen Narrativ nennt. Also eine bestimmte Erzählung, die das Ganze zusammenbringt. Das muss nicht immer konsistent sein, kann in sich völlig widersprüchlich sein, aber eine Erzählung, die es zusammenbringt über Hochdeutsch und hier wieder gedacht, nicht als das, was es eigentlich heißt, das Deutsch, das nicht Plattdeutsch ist, sondern dieses höherstehende Deutsch, ne, und die deutschen Dialekte. Ich gebe Ihnen nochmal zwei Zitate, die das Prinzip, das Narrativ gut zusammenfassen. Dieses Hochdeutsch thront da, das ist eine verbundene gemeinsame Sprache. Und Kanaksprak hat überhaupt kein übergeordnetes Hochdeutsch. Das hat nichts, was über sich so thront und gehört deshalb auch nicht dazu. Und hier aus einer anderen E-Mail, sowas, das Bayerische, Hessische oder Schwäbische entwickelt sich auf deutschem Boden und wurde von Menschen eines Kulturkreises gepflegt. Ganz explizit. Ne, diese, und das sind jetzt keine Ausreißerbeispiele, ne, das sind typische Beispiele. Ne. Es geht um Anbieterei bei Türken und sonstigen Moslems. Also die ganze Palette, ne, der Vorbehalte kommt plötzlich bei diesem Thema, was ich davor für ein völlig harmloses sprachwissenschaftliches Thema hier, ich mit meinen grammatischen Analysen, ne, kommt plötzlich hier raus. Ne, das bricht aus, weil es da plötzlich ans Eingemachte geht, wenn jemand sozusagen sich vorstellen soll, es könnte Menschen geben, die einen deutschen Dialekt sprechen, die er bis jetzt gar nicht als deutsch akzeptieren wollte. Wenn wir uns das bildlich mal angucken, dann ist dieses Narrativ so eine Vorstellung, wir hätten Standarddeutsch als eine Hochsprache, das wäre irgendwie höher. Und zwar höher im Sinne von Kultur. Das ist einmal die gemeinsame Kultur, die Gemeinsamkeit, und dann die Hochkultur, die Erhöhung. Die Idee ist, kann man da, durch diese Gemeinsamkeit habe ich diese Topoi, und da kommen wir wieder auf die unterschiedlichen Aspekte zurück. Die nationale Einheit, die Integration, das gegenseitige Verständnis, alles nur in diesem Bild durch Standarddeutsch. Die Erhöhung, da haben wir diese Verfeinerung, das ist komplexer, das erfordert Mühe und Sorge, das ist ein kulturelles Kapital, das ist was Gutes. Und nur hier können wir komplexes Denken und Bildung hinkriegen, nur durch dieses Standarddeutsch. Und das Bild geht weiter. Als Fundament hierfür sind die Dialekte. Die sind dann Teil deutscher Geschichte, Teil einer Volkskultur, und die Sprecherrepertoires beinhalten auch Hochdeutsch. Wer einen deutschen Dialekt spricht, spricht auch Hochdeutsch. Und im Gegensatz dazu kommt in diesem Bild dann im Prinzip die andere Seite der Medaille. Kiezdeutsch ist das alles nicht. Kiezdeutsch ist ein Außenseiter, es ist nicht Teil des Deutschen, es ist kulturell fremd und die Sprecher beherrschen auch kein Hochdeutsch. So diese Wahrnehmung. Das heißt, wo wir Gemeinsamkeit und Erhöhung hatten, haben wir hier plötzlich Zersplitterung und Niedergang. Und hier kommen unsere Topoi von Integrationsverweigerung und gesellschaftlicher Auflösung mit Opposition, Aggression, es wäre unverständlich. Ne? Und der Niedergang, gesprochene Sprache, Sprachverfall, es ist reduziert, primitiv. Wo Hochdeutsch Mühe und Sorge erforderte, ist das hier schlampig und faul, das ist ein Unterschichtenmerkmal, Schulversagen und so weiter. Das heißt, das Ganze kriegen wir in ein Bild, in dem ganz deutlich wird, dass es hier darum geht, was gehört zu uns? Was gehört zu uns und was brauchen? Also manche Leute fühlen sich offensichtlich, das merkt man auch an der Sprache, richtig bedroht von der Vorstellung, sie wären nicht mehr alleinige und legitime Besitzer dieses hochstehenden Deutschen, das ihnen gehört und das kein anderer auch einfach haben darf und da was Neues erfinden darf. Vielen Dank.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieser Vortrag wirklich begeistert. Erst habe ich gedacht, ja, interessant, Kiezdeutsch als eigenen Dialekt zu begreifen. Interessant auch, sich mal die Regeln dieses Dialekts ein bisschen genauer anzugucken. Aber letzten Endes ging es dann ja um was ganz anderes, um die Frage, wer darf Deutsch sein? Ich und wir oder auch die da, die anderen? Heike Wiese spricht hier nicht explizit von Blut und Boden, aber darum geht's letztlich. Um ein ziemlich zähes deutsches Denkmuster, wonach Deutschsein eine im wahrsten Sinne exklusive Sache ist. Eine, die Menschen, deren Großeltern als türkische Arbeiter nach Deutschland kamen, deren Eltern dann in Deutschland geboren wurden, immer noch vorenthalten wird. Klasse fand ich auch, dass Wiese die Mecker- und Hassmails gleich wieder als sprachwissenschaftliches Konvolut bearbeitet hat und diesen Mischmasch von Dünkel und vermeintlicher Sprachschützerei benutzt, um vorzuführen, wie Ausgrenzung funktioniert. An der Reaktion des Publikums im Einstein-Forum meine ich gemerkt zu haben, dass auch einige Besucher da sich gehörig an Wieses Thesen abgearbeitet haben. Da hat sich schon Widerspruch geregt. Und ganz ehrlich, mein Traum ist es auch nicht, jeden Tag Kiezdeutsch zu hören. Ich kenne selbst den Impuls, auf diesen Dialekt und seine Träger herabzublicken. Umso erfreulicher für mich, dass eine Wissenschaftlerin sich die Sprache und ihre Redner so vorurteilsfrei einfach neugierig und nüchtern angeschaut hat. Da wird Grammatik zur Aufklärungsarbeit, ein Kunststück. Wenn euch der Vortrag gefallen hat, dann könnt ihr ihn, wie auch alle anderen Hörsaal-Vorträge, online nachhören oder runterladen oder auch weiterempfehlen auf www.deradiowissen.de. Ich schwöre und wünsche euch noch einen schönen Abend.